Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zur aktuellen Episode vom NFL Tuesday hier vom GFL-Pod. Wir sind zurück in der Woche der Training Camps, in der Woche, in der Hard Knocks gestartet ist, und wollen über die Dinge sprechen, die wichtig geworden sind. Christian, mich haben so ein paar Dinge amüsiert und ich möchte gerne mit einer Sache, die mich sehr amüsiert hat, diese Woche starten. Es gab ja mehrere Sachen, also was mich momentan sehr amüsiert, ist einmal die Situation um Zeke Elliott in Dallas und die vielen verschiedenen Sachen, die man da so hört, und auf der anderen Seite Antonio Brown mit seinen Füßen, auch wenn es nicht unbedingt schön ist, aber irgendwie auch eine relativ eine Sache, wo ich zumindest schmunzeln musste, aber wo ich mich wirklich sehr, sehr gelacht habe innerlich. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast, ist von diesen Legendary Experience Awards. Im Zuge der 100-Jahr-Feier sozusagen der NFL bieten die einzelnen Teams sozusagen Gewinnspiele an, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie die ablaufen, auf jeden Fall können dort Fans legendäre Erfahrungen gewinnen mit ihren jeweiligen Teams, und die Teams haben verschiedene Sachen, manche kreativ, manche weniger kreativ ausgerufen, die die Fans eben gewinnen können, und das Ganze wird dann eben die Legendary Fan Experience genannt. Hast du das mitbekommen? Und erstmal ein herzliches Hallo an dich.
Ja, Felix. Hallo ihr da draußen. Direkt so nicht. Was ich mitbekommen habe, die Patriots verlosen, glaube ich, wieder ein Super Bowl Ring mit Namen eingraviert quasi, mit so einem Raffle. Ich glaube irgendwie $10 oder so. So ein Gewinnspiel. Ich weiß nicht, ob das quasi in dem Zuge ist. Ich meine aber, dass sie das auch bei den vorherigen Super Bowl Siegen auch häufiger getan haben. Insofern Vorsicht, dass das damit zusammenhängt. Was mir nur direkt dabei einfällt, ist dieses Fan-Experience, wie es die NFL immer so nennt, was mich tierisch aufregt, weil das so ein richtiges Money-Grab-Ding dann am Ende wieder ist. Denn du kannst zum Beispiel, glaube ich, auf offiziellem Wege kein einfaches Super Bowl-Ticket mehr kaufen, sondern kannst immer nur Fan-Experiences kaufen. Und dann kann man so natürlich dem Problem umgehen, dass halt ein Super Bowl-Ticket gerne mal mehrere tausend Dollar kostet, wenn man denn Glück hat überhaupt, je nachdem, wann man dann auch kauft und welche Teams im Super Bowl stehen. Und der Ticketpreis liegt dann vielleicht nur so bei 500 € oder so. Die Fan-Experience kriegst du aber halt niemals zu diesem Preis. Und diese Fan-Experience ist dann in Teilen auch einfach nur, keine Ahnung, eine Stunde Freibier und Hotdogs dabei und kostenloses Parken oder so. Und das ist dann quasi dieser Mehrwert, der dann die mehreren tausend Euro Ausschlag oder Dollar Ausschlag dann bedeutet. Und deswegen bin ich bei diesem Wort Fan-Experience immer sehr skeptisch.
Es sind ja 100 Jahre und ich habe mir so ein paar Sachen angeschaut und man kann das wirklich sortieren, und wir machen gleich mal eine Top 3, Christian, für dich, da musst du dir eine aussuchen. Erstmal ein Beispiel für eine relativ unkreative Lösung ist die Indianapolis Colts, deren Legendary Fan Experience zur 100-Jahr-Feier der NFL ist, Catch-Up zu spielen mit Peyton Manning im Lucas Oil Stadium. Ja, ist okay, aber ist jetzt auch nicht so irgendwie, dass man sagen würde, wow, da haben sie sich echt was überlegt.
Was ist denn Ketchup? Ja, also fangen, oder?
Ja, genau, du wirst so ein bisschen den Ball hin und her nehmen.
Ach so, okay.
Wahrscheinlich 10 Minuten, und dann sagt Peyton Manning, mein Nacken tut weh, ich muss gehen. was aber viel besser ist, und das ist mein Top-Favorit auf jeden Fall, die Detroit Lions. Und zwar verlosen die, oder da können die Fans gewinnen.
Warte, lass mich raten.
Ja.
Du darfst dich auf dem ATV, auf dem, wie heißt das auf Deutsch, auf dem Quad von Matt Patricia, während er durchs Training Camp auf dem Quad cruise, darfst du dich hinten draufsetzen.
Nein, noch viel besser, du darfst Flag Football spielen mit Barry Sanders, du hast einen Lunch mit Mrs. Ford, und du darfst mit dem Team im Flugzeug zu einem Auswärtsspiel mitreisen. Das alles bekommst du, und das ist ziemlich viel wert, finde ich ziemlich cool. Also mit Barry Sanders, der Legende bei den Detroit Lions, dann mit Mrs. Ford Lunch, und dann darfst du auch noch mit dem Team ins Flugzeug steigen. Und das ist auf jeden Fall mein Favorite. Was nicht so ganz mein Favorite ist, sind die von den anderen. Und da gebe ich dir jetzt drei, Christian, und du musst dir eins aussuchen. Das erste ist Philadelphia. Lead the Eagles onto the field and join club pregame meeting. Und danach, das ist das Beste, also okay, aufs Feld führen und beim Pre-Game-Meeting dabei sein ist auf jeden Fall cool, aber danach dem Eagles-Equipment-Staff helfen während des Spiels. Das hört sich erstmal nett an, ist für mich aber einfach nur unbezahlte Arbeit, wenn du als Equipment Guy da rumlaufen musst und neue Schraubstollen unter die Schuhschrauben oder irgendwie.
Vielleicht kannst du einen Football klauen.
Leuten Wasser ins Gesicht spritzen, die dir das dann wieder vor die Füße spucken. Das einzig Gute ist daran, denke ich mir, du könntest vielleicht versuchen, als Equipment Guy so ein bisschen Equipment mitzunehmen, zu klauen.
Ja, genau.
Und dann gibst du das Eli Manning, der das wiederum weiterverkauft bei eBay und du machst halbe halbe.
Ne?
Das nächste ist Washington. Stay at the team hotel with team legends. Es wird nicht gesagt, welche Legends, also es können auch irgendwelche O-Liner von 1963 sein. Dann ein on-field meet and greet mit Adrian Peterson. Was ich sehr spannend finde, weil Adrian Peterson ist seit jetzt 2 Jahren in Washington. Und wenn er irgendwann traurigerweise wahrscheinlich in die Hall of Fame kommen wird, dann wird er das als Minnesota Viking tun und nicht unbedingt als Washington-Spieler. Deswegen für mich irgendwie sehr, sehr strange. Und dann das dritte, mein Favorit auf jeden Fall, ist Pittsburgh. Und zwar 5 Familien dürfen Ben Roethlisberger während des Training Camps mit ihm Barbecue machen. Wenn, es sei denn, Big Ben sagt zwischendurch, ich habe keinen Bock mehr und geht nach Hause.
Ja.
Das könnte
ja,
auch
mein,
passieren.
Das ist natürlich auch immer, ich habe jetzt vor kurzem, gestern war das, glaube ich, ein Bericht auf Vice gelesen, wie Kollege, der baut so eine eigene Coaching-Programm auf oder so, wo dann quasi seine Fans auch zum Boss werden können. Und das war alles sehr skeptisch und da war es halt auch so, dass halt immer hieß, man kann dann ein Videogespräch mit Kollegen führen und bla und bla und bla. So stelle ich es mir halt dann auch bei Ben Roethlisberger vor. Wer weiß, wie lange er dann tatsächlich bei diesem ominösen Barbecue auch dabei ist. Ob er sich dann vielleicht nicht nur einfach ein Würstchen abholt und dann wieder abzieht.
Ich glaube auch, weil er keinen Bock mehr hat. Oder er schmeißt alle, lästert über alle und geht dann wieder. Okay, aber Philly, da darfst du Equipment Guy spielen. In Washington darfst du dich mit Adrian Peterson treffen. Und in Pittsburgh darfst du Barbecue machen während des Training Camps mit Big Ben. Wofür würdest du dich entscheiden, wenn du alle 3 gewinnen würdest, aber du darfst nur zu einem gehen?
Ja, Washington ist so ein Team, das interessiert mich halt generell relativ wenig. Also das ist, Dan Snyder ist so ein sehr merkwürdiger Typ und dann Adrian Peterson ist jetzt auch nicht gerade mein Lieblingscharakter. Deswegen würde ich die schon mal rausnehmen, alleine schon von den Sympathiegeschichten her. Was Pittsburgh angeht, ist, glaube ich, eine coole Erfahrung, weil Pittsburgh ja auch doch ein, ja, eine Macht ist, wie man es nennen würde, über lange Zeit. Aber ich würde dann doch schon zu den Eagles tendieren, denn Pre-Game kurz bei dem Meeting, wobei Club-Meeting hattest du gesagt, ne? Das ist auch wieder die Frage, was ist Club-Meeting? Treffen sich dann quasi nur die Besitzer in der Besitzer-Lounge oder so? Oder sieht man dann tatsächlich vielleicht auch, wie der Coach nochmal das Team einschwört? Aber
also du
Equipment Guy spielen, so ganz nah dran sein, das an der eigenen Haut zu erleben, an der Seitenlinie, das ist natürlich schon so ein bisschen, das ist schon schwer zu reproduzieren und deswegen würde ich mich dafür entscheiden.
Okay, du entscheidest dich also für die unbezahlte Arbeit für die Philadelphia Eagles, auch gut.
Ja.
Auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Was ungefähr 5 Teams hatten, war, du darfst heiraten während, also irgendwie eine Halbzeit. Wirst irgendwie, ich glaube, bei Arizona war das, du wirst mit dem Helikopter zum Spiel geflogen und dann darfst du in der Halbzeitpause heiraten. Auch großartig.
Ja.
Ich meine, wer will das nicht? Mitten in der, vor allem so innerhalb von 10 Minuten schnell alles aufbauen, dann schnell einmal Ja sagen beide und dann wieder rausgehen.
Ja, das ist dann, wenn die Hochzeit dann eher quasi nach außen getragen wird und nicht nach innen in die Beziehung hinein quasi, ne? Ja. Wenn da die Prioritäten in der Darstellung liegen, sicherlich für viele Leute sehr interessant, für mich aber auch abgesehen davon zwecks des der möglichen Partnerin eher uninteressant.
Kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen, Christian. Vielleicht so ein bisschen, ich hatte es vorhin angesprochen, was mich auch amüsiert hat. Dallas Cowboys, die Situation um Zeke Elliott, die sich weiterhin nicht wirklich verbessert hat. Es gab jetzt die ersten Meldungen von der Teamseite, dass quasi 3 Leuten, sprich Mary Cooper, Dak Prescott und Ezekiel Elliott, Angebote gemacht wurden, die alle Top 5 Angebote sein sollen. Ezekiel Elliott, das kam jetzt auch raus von Beat Reportern aus Dallas, hat schon im Januar diesen Jahres dem Team gesagt, dass er einen neuen Vertrag haben will und nicht ohne neuen Vertrag spielen würde. Verbleibt weiterhin am Strand, kommt nicht zum Team. Es ist sehr schwierig. Also die Zeichen verdichten sich für mich, dass Ezekiel Elliott mehr und mehr Gewicht bekommt, beziehungsweise nicht falsch verstehen.
Also trainiert er nicht so gut.
Doch, er trainiert, ich wollte es gerade sagen. Nein, aber dass seine Verhandlungsposition deutlich besser wird, denn im Gegensatz zu Melvin Gordon, den wir auch mal angesprochen hatten, ist Ezekiel Elliott in einer deutlich besseren Situation, auch wenn er noch 2 Jahre Vertrag hat. Denn Jerry Jones hat vor ein paar Jahren quasi das Team um Ezekiel Elliott aufgebaut. Und Ezekiel Elliott kann besser ohne die Cowboys leben, als dass die Cowboys ohne Ezekiel Elliott leben könnten. Von daher glaube ich, dass da bald die Cowboys und vor allen Dingen natürlich Jerry Jones so ein bisschen die Karten auf den Tisch legen müssen.
Das ist schwierig. Also erstmal, Melvin Gordon hat schon mehr Druckmittel als Ezekiel Elliott, weil Melvin Gordon näher an der Free Agency dran ist. Elliott hat noch ein Jahr länger quasi, bei der er keinerlei Möglichkeiten hat. Also insofern, es ist, je nachdem von welcher Seite man das immer betrachtet. Das Problem ist, wenn Elliott jetzt in diesem Jahr einen Vertrag abschließt, dann wird er höchstwahrscheinlich sehr teamfreundlich sein. Und das ist das große Problem, das ich dabei sehe, denn was hat er davon gewonnen, wenn er jetzt quasi die nächsten 2 Jahre als Garantien bekommt? Das sind insgesamt, glaube ich, so 18 Millionen, die er jetzt für dieses Jahr und für nächstes Jahr unter Vertrag steht mit der 5-Jahres-Option. Dann hat er schon mal 18 Millionen garantiert, die er so oder so garantiert bekommen würde. Und dann würde er vielleicht nochmal einen Signing-Bonus bekommen und würde dann vielleicht am Ende 25 Millionen, 28 Millionen garantiert bekommen und wäre trotzdem genauso cutbar, sag ich, nach den 2 Jahren oder nach 3 Jahren, ohne dass er langfristige Sicherheiten quasi hat. Einzige Vorteil, den er hätte, wäre halt vielleicht der Signing-Bonus, den er jetzt mehr bekommt. Es sei denn, er ist halt wirklich tatsächlich in der Lage, einen richtig starken Deal rauszuhandeln, würde in diese 15 Millionen per Year-Range reinkommen mit starken Garantien. Das ist das ganz Wichtige dabei. Insofern bin ich mir nicht so sicher, ob das tatsächlich am Ende so klug ist, denn wir haben es jetzt auch mit Michael Thomas gesehen, eine wirklich starke Verhandlungsposition bekommen Spieler dann, wenn sie sehr, sehr nah oder schon in der Free Agency quasi drin sind. Bestes Beispiel ist halt immer wieder Kirk Cousins, der quasi was nahezu Unerhörtes, zumindest in der jüngeren NFL-Geschichte, getan hat und zwar einen fast voll garantierten Vertrag unterschrieben hat. Das hat er nur können, weil er eben in der Free Agency war, ja. Und Sammy Watkins, auch ein Vertrag, den ich häufig kritisiere, den hat er bekommen, weil er eben auch Free Agent war. Ne?
Aber weil der zu den beiden Zeitpunkten auch der Markt für die jeweilige Position verdammt dünn war. Also Kirk Cousins war ja die Figur überhaupt, als es darum geht, und auch Sammy Watkins.
Sicher.
Klar, die Chiefs haben viel zu viel bezahlt, aber trotzdem war er in der Position, dass eben kaum jemand anderes von dem Fähigkeit-Level auf dem Markt verfügbar war. Und bei Ezekiel Elliott ist ja das Level seiner Fähigkeit unbestritten, plus das Team ist halt komplett um ihren Raum aufgebaut.
Ja.
Mhm. Und die Cowboys haben DeMarcus Lawrence bezahlt und sie haben, das kritisiere ich ja sehr stark, Mary Cooper geholt, haben dafür einen First-Rounder abgegeben und haben sich ja im Grunde genommen das nächste Problem dann auch ins Haus geholt. Also für mich ist es mehr und mehr dieser Deal, den sie gemacht haben, mit den Raiders, wird für mich immer noch kritischer zu betrachten, weil es würde Sinn machen, wenn du ein Team hast, mit dem du wirklich mit dem einen Spieler um den Super Bowl mitspielen kannst. Aber das waren sie für mich damals nicht und sind sie jetzt auch nicht für mich. Und dafür haben sie sehr, sehr viel aufgegeben. Und jetzt müssen sie quasi Elliott, wenn sie mit ihm weiter planen möchten, Prescott plus Amari Cooper zu eben sehr, sehr viel Geld unter Vertrag nehmen. Und ich glaube, ohne Mary Cooper wird das Ganze schon anders aussehen, weil ich glaube nicht, dass sie ihn unbedingt so sehr brauchen, wie sie Ezekiel Elliott brauchen oder Prescott.
Ich frage mich eher, ob Prescott vielleicht nicht am Ende diskutabel ist, ne? Aber gut, das ist vielleicht nochmal eine andere Frage. Sie haben jetzt 3 Spieler, die sie sicherlich auch alle selber verlängern wollen. Also ich glaube nicht, dass Jerry Jones bereit ist, einen von den 3 abzugeben. Denn dazu findet man zu selben auch passable Quarterbacks und so starke Runningbacks wie Elliott. Er ist besonders, ja. Es ist vertrackt. Also das Problem ist einfach, ganz ehrlich, wenn die Cowboys jetzt Hardball spielen wollen, dann sagen sie einfach, okay, dieses Jahr spielst du aus, nächstes Jahr spielst du aus, dann kriegst du ein Jahr Franchise-Tag, im Zweifel vielleicht noch ein zweites Jahr Franchise-Tag und dann wird er vielleicht weggetradet für einen Drittrunden-Pick oder was auch immer. Oder man einigt sich auf einen Vertrag. Aber Elliott ist im Prinzip 3 Jahre entfernt von der Free Agency und das ist eine ganz, ganz schlechte Position, um in eine Vertragsverhandlung zu gehen. Dazu ist er noch ein Running Back, der sowieso, ja, ich will nicht sagen massiv unterbewertet wird, aber auf jeden Fall unterbewertet wird, beziehungsweise nicht so viel Geld verdient in der NFL. Und deswegen wird es für die Form des Vertrages am Ende von Elliott wahrscheinlich nicht unbedingt gut sein, dass er ihn jetzt zu früh abschließt.
Ich glaube schon, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass sie in der nächsten Zeit, dass Jerry Jones da das Kassenbuch öffnet, weil das hat er in der Vergangenheit auch
immer getan. Ja, ich glaube auch, dass Jerry
Jones
das machen wird. Das glaube ich auch, weil das ist ja nur von Vorteil für ihn.
Ja.
Also er wird ja einen sehr teamfreundlichen Vertrag wahrscheinlich hinkriegen mit Elliott.
Ja, wahrscheinlich. Also davon ist irgendwie auszugehen und die Zeichen verdichten sich. Wir bleiben weiter dran für euch, beobachten die Situation in Dallas, so gut es geht von hier werden sehen, wie sie es hinbekommen, wie Jerry Jones es versucht, denn sein Team in diesem Super Bowl-Window, von dem man immer spricht, nochmal wirklich auf das Top-Level zu heben mit eben diesen 3 Leuten. Wie gesagt, ich sehe so ein bisschen meine Probleme mit Amari Cooper und bin gespannt, wie sie es insgesamt dann am Ende ausspielen werden.
Sie waren ja, also vielleicht nicht knapp dran, aber ich meine, wenn du einmal in Playoffs bist, dann kannst du dich natürlich auch als Contender zählen, ne? Und
ja, klar, aber für mich waren sie halt noch nicht so weit. Und deswegen hat der Deal für mich nicht so viel Sinn gemacht, wie er beispielsweise, zum Beispiel, wenn ich mir das angucke, vergleichbar mit Brandon Cooks, den die Patriots mal für einen First-Rounder geholt haben, in den Super Bowl gekommen sind, dann haben die Rams ihn geholt für den First Runner, sind in den Super Bowl gekommen. Also da war wirklich die Strategie und das Bewusstsein klar, wir sind diesen Spieler davon entfernt, unser Team insgesamt so zu verstärken, dass wir wirklich einen Vorteil gegenüber anderen Teams haben, um in den Super Bowl einziehen zu können. Und das sehe ich halt bei Dallas nicht. Und deswegen war es für mich halt zu viel. Und ich glaube, sie hätten auch für weniger einen Spieler entweder holen können oder jetzt draften können oder was auch immer, mit dem sie das den gleichen Effekt haben könnten. Also für mich einfach zu viel des Guten. Was noch bei den Dallas, wo wir gerade da sind, den Cowboys zu berichten gibt, relativ aktuell ist Robert Quinn, der neue Defensive End, den sie geholt haben, hat sich die linke Hand gebrochen in einem One-on-One-Drill jetzt im Training Camp. Sie hoffen, dass er zur Woche 1 zurückkommen kann, zurück sein wird für den Start der Regular Season. Es ist aber noch nicht ganz klar. Es ist auf jeden Fall bitter, denn Robert Quinn hat sehr, sehr viel mit dem First Team trainiert. Also er war momentan und natürlich auch aufgrund der Verletzungen momentan von DeMarcus Lawrence und Tyrone Crawford derjenige, der die First Team Reps bekommen hat. Dadurch, dass er jetzt ausfällt, sind die 3 wichtigsten Defensive Ends im Grunde genommen bei den Dallas Cowboys momentan nicht verfügbar. Definitiv ein herber Rückschlag für sie in der Vorbereitung auf die Regular Season.
Ja, wobei man halt, das Silver Lining dabei ist halt, dass er Robert Quinn schon ein alter Hase ist und im Gegensatz zu einem Rookie jetzt nicht ganz so viel verpasst an Stoff.
Absolut, das nicht. Wer wahrscheinlich auch, oder wer definitiv ein alter Hase ist, denn wer mit dem Heißluftballon zum Training Camp fliegt, ist auf jeden Fall ein alter Hase, ist ja Antonio Brown. Ich hatte ihn vorhin angesprochen, deswegen nehme ich das nochmal auf. Jetzt in der ersten Folge auch von Hard Knocks wurde das ja auch nochmal thematisiert, deswegen gab es jetzt heute auch nochmal ein paar neue Entwicklungen zu seinen Füßen, Christian, denn er hat ja für sehr viel Aufsehen gesorgt, als er diesen Instagram-Post geschickt hatte von seinen Füßen, die wirklich gruselig aussahen und viele dann spekuliert haben, was wäre, ist das wohl? Er hat wohl irgendeinen Fußspezialisten danach aufgesucht, es für mehrere Ärzte oder auch Mediziner, Medizinerinnen, die bei Twitter unterwegs sind, schreiben, dass es sein könnte, dass er eine etwas misslungene oder vielleicht auch eine falsche Kryotherapie genutzt haben soll, sprich so ein Eisvereisungsverfahren, wo bei bis zu über 100 Grad minus Körperteile wie eingefroren werden und das quasi wie einer Verbrennung gleicht, das Ganze.
Ja, und schlussendlich lag es, glaube ich, daran, dass er spezielle Schutzkleidung nicht angezogen hatte für die Füße oder so. Zumindest hatte ich das gelesen. Hattest du das auch?
Das habe ich nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, dass es wahrscheinlich irgendwie vielleicht die Maschine kaputt war oder es zu kalt wurde, so dass es quasi wie eine Verbrennung ist, nur eben durch Kälteextreme.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe mich ziemlich erschrocken, als ich das gesehen habe, denn das sah irgendwie für mich tatsächlich so aus, als wenn das Risse in der Haut wären und eben nicht irgendwie wie Blasen, wie es dann später erklärt wurde, mehr oder weniger mit den Verbrennungen. Das macht ja dann auch durchaus Sinn. Für mich sah das tatsächlich eher so aus, als wenn es wirklich so Risse in der Haut sind. Und da hatte ich dann gedacht, oh, das wird schwierig, darauf zu laufen, gerade dann halt in einem Sport, wo du extrem auf deine Füße angewiesen bist und die auch durchaus einigen Belastungen ausgesetzt sind. Wir werden sehen. Also im Moment sind ja die Berichte relativ optimistisch, dass er für die Regular Season jetzt nicht unbedingt eingeschränkt sein muss. Aber ich habe so ein bisschen Sorgen.
Apropos Hard Knocks, Christian, glaubst du, Gruden ist on a hot seat momentan? Ich habe letztens eine lustige Statistik gesehen, dass die Head Coaches, die bei Hard Knocks sozusagen ihr Team präsentieren durften, häufig nicht so glanzreiche, ruhmreiche Zeiten danach erlebt haben, nämlich gefeuert wurden. Es gab Leute wie Joe Philbin, Jeff Fisher, zuletzt ja auch Hugh Jackson. Glaubst du, etwas Ähnliches könnte mit Gruden passieren, trotz seines Vertrages, oder sitzt er zu sicher im Sattel?
Nee, ich glaube schon, dass er ziemlich sicher im Sattel ist. Also der wird noch mindestens eine zweijährige Honeymoon-Phase haben. Da müsste schon einiges passieren, damit er da rausgekegelt wird. Und diese Korrelation zwischen Hard-Knocks-Auftritt und Coaching rausschmiss, die finde ich jetzt auch nicht so überzeugend, denn wir wissen ja, dass nur Teams bei Hard-Knocks überhaupt aufgenommen werden, die zumindest wenig erfolgreich waren in kürzerer Geschichte. Ne? Und insofern würde ich jetzt auf die Stätte, also ich würde dem ähnlich viel zumessen wie auf dem Madden-Fluch.
Okay. Wer ja übrigens, danke für die Überleitung, Christian, keinen Madden-Fluch erleben musste, war Tom Brady, der ja auch vor einigen Jahren auf dem Cover war von Madden.
Ja, also Playability schlägt den Madden-Fluch, das ist ganz offensichtlich.
Er hat eine, wie zuerst berichtet wurde, Vertragsverlängerung bekommen, was sich dann aber herausstellte, es ist keine wirkliche Vertragsverlängerung, sondern es ist im Grunde genommen einfach nur ein Pay-Rise-Race, also quasi eine Erhöhung des Salaries in dieser Saison auf 23 Millionen und die nächsten Jahre danach sind Void Years, also die sind quasi nicht existent zum Ende der dann kommenden Saison und er kann danach auch nicht gefranchised oder transition-tagged werden von seinem Team. Das heißt, er hat für dieses Jahr was bekommen, aber es ist nicht die Verlängerung, die dann ganz zu Beginn mal berichtet wurde für Tom Brady.
Genau. Erstmal fand ich es relativ komisch, dass sowas dann quasi durchgesteckt wird. Da frage ich mich so ein bisschen, wie das funktioniert, ob die da vielleicht einen Praktikanten bei Belichick im Büro eingeschleust haben, der nur die Vertragslänge gesehen hat. Nicht, dass es Void Years waren, der das dann nicht gecheckt hat und das dann an die Nuggetjäger quasi weitergeleitet hatten oder ob das irgendwie bewusst war von den Patriots. Ich habe keine Ahnung. Was berichtet wird, ist, dass Tom Brady selber Interesse daran hatte, dass es nur ein Einjahresvertrag ist. Also er möchte wohl tatsächlich jetzt selbst das Ganze Year-to-Year angehen und nicht sich längerfristig binden lassen, was man auch daran sehen kann, dass er darauf bestanden hat, dass es keinen Franchise- und Transition-Tag für ihn geben wird. Jetzt wird natürlich wieder viel darüber spekuliert. Ist das das Zeichen vom Ende? Will Tom Brady vielleicht nochmal in einem anderen Franchise durchstarten im nächsten Jahr? Möchte er einmal in seiner Karriere einmal die wahre Free Agency erleben? Denn er war bis jetzt nur bei den Patriots und noch nie in der Free Agency drin. Es ist sehr, sehr schwierig zu betrachten. Dazu kam jetzt noch eine Nachricht, dass Tom Brady und Giselle Bündchen ihr Haus in, wo war das? Brookline war das.
Brookline, ja, genau.
Für 39,5 Millionen oder so, also ein kleines Sümmchen auf den Markt geschmissen haben und das soll jetzt schon wieder runter sein. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass sie quasi schon einen Interessenten gefunden haben dafür oder ob sie sich wieder dagegen entschieden haben, gesagt haben, wir bleiben, verkaufen es jetzt doch nicht.
Ich glaube, es war einfach nur ein Fail. Ich glaube, die wollen es verkaufen, so wie
aber privat, ja, nicht öffentlich.
Ja, sie hatten wahrscheinlich nicht damit gerechnet. Also ich meine, der Zeitpunkt war natürlich gänzlich schlecht, also dieser Vertrag beziehungsweise die Gehaltserhöhung für dieses Jahr und dann setzt er sein Haus sozusagen auf den Markt, was er auch nicht selber macht, sondern irgendeine Immobilienfirma, dann hat er wahrscheinlich das schnell zurückgerudert und hat gesagt, nimmt das da wieder runter. So kann ich es mir nur vorstellen, weil das sieht sehr, sehr strange aus. Und ich glaube, wenn Tom Brady eins nicht will, dann irgendwelche Gerüchte irgendwie noch anfeuern.
Ja, die haben auch noch genug andere Wohnmöglichkeiten in der Nähe. Ich glaube, die haben noch ein Apartment, glaube ich, in Boston. In New York haben sie, glaube ich, auch was. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht optimal. Und gleichzeitig wurde auch mal berichtet, dass sie dann noch in Greenwich so was suchen würden. Das ist allerdings dann auch wieder ein bisschen weiter weg. Es ist sehr schwer zu sagen. Insgesamt ist es schon komisch. Man sieht so eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Herangehen, dass die Saints mit Drew Brees eingegangen sind. So eine kurzfristige Geschichte. Speziell ist auch mit den Void Years. Das ist ja auch eine Sache, die die Saints mit Drew Brees jetzt schon seit einiger Zeit machen, um halt quasi die Dose ein bisschen die Straße runter zu kicken und die Cap-Probleme auf die Zeit schieben, in der Tom Brady dann nicht mehr da sein wird. Denn wenn Tom Brady jetzt tatsächlich in diesem Jahr, im nächsten Jahr nicht mehr bei den Patriots unter Vertrag stehen sollte, würde das ein Cap-Hit von 13,5 Millionen für die Patriots bedeuten in Dead Money, sprich, das würde noch gegen das Cap zählen, obwohl Tom Brady nicht mehr im Kader ist. Erstmal ist es cool, dass sie den Vertrag erhöhen, ne? Also dass sie ihm einfach so ein Pay-Raise geben und das nicht wieder in irgendwelche Incentives quasi bündeln, wie sie es zuvor immer ganz gerne gemacht haben. Aber generell werde ich so ganz aus der Sache nicht schlau.
Ja, ich glaube auch nicht. Also was mich natürlich auch ein bisschen gewundert hat, ist halt am Anfang, dass viele eben draufgesprungen sind und das als die komplette Verlängerung gesehen haben und das dann so gerechnet haben und dann eben quasi das Durchschnittsgehalt dann, und dann gab es natürlich wieder diese Vergleiche, ist er so viel wert wie XY oder weniger oder sind es die 35 Millionen oder whatever von Russell Wilson oder was auch immer. Im Grunde genommen ist es ja wirklich nur einfach die 8 Millionen sind, glaube ich, ne, in diesem Jahr, die er mehr bekommt.
Genau.
Oder? Ja. Und danach erstmal nichts. Und für mich, was ich daraus ein bisschen lese, ist halt einfach nur, dass Tom Brady das in seiner Hand haben möchte und im Grunde genommen das seine Zukunft selber planen möchte. Es gibt ja immer noch dieses Interview, das er, glaube ich, mal mit Andrea Kramer geführt hat vor dem Super Bowl gegen Seattle, vor der Saison 2014, als sie wirklich eine ewig lange Zeit keinen Super Bowl gewonnen hatten, wo er gesagt hat, ja, er geht jedes Jahr, auch wenn man vielleicht das als lächerlich empfindet, in die Saison.
Floskel vor allen Dingen.
Was?
Als Floskel vor allen Dingen.
Ja, er geht in die Saison und er weiß nie, ob das wirklich, ob das Team nicht irgendwann sagt, okay, wir trennen uns von dir. Und die Patriots haben natürlich auch eine gewisse Geschichte davon, die großen Stars irgendwann rauszuschmeißen.
Zu spät, ne?
Und ich glaube, er möchte es einfach in seiner Hand haben. Er hat jetzt in dieser Saison, kriegt er ein bisschen mehr. Es ist extrem wenig immer noch vergleichbar. Also wenn man sich die Gehälter anschaut für die Saison, für die Quarterbacks, verdient er wenig. Und für mich ist es halt eigentlich deutlich zu wenig, aber er hat zumindest den Vorteil, dass er alles in seiner Hand hat und in der nächsten Saison gucken kann. Und ich glaube halt einfach, dass
was
er...
Was heißt denn in der Hand haben? Ob er nächste Saison zurücktritt oder ob er sich ein neues Team sucht?
Ob er sich vielleicht ein neues Team sucht.
Ja, okay. Ja gut, dann hat er es in der Hand, das stimmt.
Weil
wenn er sich jetzt entscheiden würde, im nächsten Jahr dann in den Ruhestand zu gehen oder so, dann hätte er auch einen 10-Jahres-Vertrag abschließen können. Das hätte ja dafür keinen Unterschied gemacht, ne?
Ja klar, aber da hätten wahrscheinlich die Patriots, also hätte Bill Belichick wahrscheinlich gesagt so, nö. Und sie können jetzt ja einfach im Grunde genommen jedes Jahr einfach wieder neu verhandeln. Müssen sie ja sogar.
Ich meine, der Vorteil, den Brady dadurch natürlich hat, es ist so eine gewisse Versicherung, die er hat, dadurch, dass die Patriots unter Umständen dann einen Quarterback hochwerfen wollen. Es gab ja jetzt auch in diesem Jahr die Gerüchte, dass die Patriots sogar ganz nach oben wollten, mit den Giants unter Umständen traden wollten an Pick 2, um dann Baker Mayfield zu draften.
Letztes
das gab es
ja.
Sowohl. Was im letzten? Ja, stimmt. Du hast recht. Aber ja, es gab ja diese Gerüchte, selbst Baker Mayfield hat das, glaube ich, vor einem Monat oder so nochmal so ein bisschen bestätigt, dass er davon ausgegangen ist, dass es irgendwas mit den Patriots geben könnte. Und das wäre für Brady natürlich eine Versicherung, weil die Patriots dann quasi keinen Spielraum hätten. Ne? Sie könnten halt nicht irgendwie nach dem April ihn dann quasi cutten oder traden oder was auch immer, sondern müssten quasi im Februar schon eine Art Commitment machen mit höchstwahrscheinlich auch einem relativ großen Signing-Bonus oder garantierten Gehalt für die Saison. Und das gibt natürlich dann Tom Brady auch Sicherheit, dass die Patriots vielleicht auch nicht noch irgendwie selber nach seinem Nachfolger suchen. Wobei, wenn man einigen Beat-Reportern glaubt, dann haben sie den ja schon gefunden in Stidham.
Ja, also ich meine, klar, Jimmy Garoppolo war natürlich auch so eine Geschichte. Da wurde natürlich auch wieder viel diese ganze Seth Wickersham-Story aufgebauscht. Vielleicht ist es auch das so ein bisschen, dass er einfach sozusagen, ja, er möchte gehen, wie er irgendwie gehen möchte. Er möchte irgendwie dem Team natürlich auch nichts Böses. Also diese Mentalität von Brady, die ja sich durch seine gesamte Karriere zieht, Team first sozusagen. Aber ich weiß es nicht. Also es ist wirklich sehr strange, weil allein sein Gehalt jetzt müsste er eigentlich Top Quarterback-Gehalt sein, denn er ist der erfolgreichste Quarterback in den letzten 5 Jahren.
Er hat ja gut, das aber das wäre er auch fast, ne? Also ich glaube, er hat einen, ich glaube, der hat eine 2-Jahres-Verlängerung für 40 und irgendwas Millionen unterschrieben, meine ich. Und wenn du jetzt die 8 Millionen quasi da drauf packst, die er jetzt bekommen hat, ja okay, dann wäre er bei 25 Millionen im Average, ne? Dafür hat er dann im letzten Jahr noch, ich glaube, 5 Millionen in Incentives reinbekommen, die er aber nicht erreicht hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Dann wärst du bei einem 2-Jahres-Vertrag für 55 Millionen. Das wäre vor 2 Jahren schon wahrscheinlich High-End-Salary gewesen. Das müsste dann.
Ja, aber es ist also, halt jetzt nicht, ne? Und das ist halt so.
Ja gut, aber der Vertrag läuft halt. Das ist halt immer die Sache, ne? Also Verträge verlieren halt immer an Wert, je länger sie laufen.
Klar, aber gemessen an seiner Leistung, denn du kannst ja keinen Vertrag, also das ist meine Überlegung halt. Du kannst keinen Vertrag erstellen mit zukünftiger Leistung. Also du bezahlst den Quarterback ja nicht für mögliche zukünftige Leistung, weil die kannst du nicht mal sozusagen analysieren, die kannst du nicht irgendwie tracken. Du kannst nicht sagen, okay, du bist gut und wahrscheinlich bist du in 2 Jahren super gut, deswegen bezahlen wir dir jetzt das meiste Geld, sondern das Einzige, was du als Daten sozusagen zur Verfügung hast, ist ja das, was der Spieler in der Vergangenheit getan hat. Und da ist Tom Brady halt das Beste, was es gibt, denn er hatte einfach die meisten Siege geholt. Er hat die absoluten Rekorde, wenn man sich die Playoff-Rekorde anguckt, er führt in allen Bereichen, was Playoff-Statistiken angeht, die Super Bowl-Siege.
Aber er hat doch die meisten Super Bowls verloren, Felix.
Ja, aber jeder Arbeitsvertrag funktioniert ja so. Du bezahlst ja niemanden für etwas, was er vielleicht in der Zukunft erreichen kann, sondern du bezahlst ja auf Grundlage dessen, was die Person mitbringt oder was sie schon erreicht hat. Und von daher ist.
Ja, aber so ist halt die NFL, ne?
Ja,
aber so läuft ja jeder Vertrag ab.
Ja, nicht unbedingt jeder Vertrag. Also.
Ja, doch, jeder Vertrag, der über mehr als 3 Jahre geht, ist eigentlich nach dem 4. Jahr klar, dass in dem Moment der Spieler nicht mehr spätestens ab dem 4. Jahr ist eigentlich klar, dass der Spieler nicht mehr seinem aktuellen Marktwert quasi gerecht entlohnt wird. Das sehen wir jetzt auch bei Julio Jones, der ja damals auch einen sehr marktüblichen Vertrag abgeschlossen hat und der ist jetzt halt auch völlig outdated im Moment.
Absolut. Das bringt uns zur nächsten Verlängerung. Der Weg
schon wieder einen guten Übergang gefasst.
Ja, sehr gut. Die nächste wirkliche Verlängerung, und zwar Michael Thomas, über den hatten wir auch mehrfach gesprochen, der ja auch gesagt hat, er möchte diese 20-Millionen-Marke auch knacken im Average per Year. Er hat jetzt eine 5-Jahres-Verlängerung bekommen für 96,25 mit den möglichen Escalator-Stufen, die drin sind, könnten es 100 Millionen ungefähr werden. 20 Millionen Signing-Bonus, 35,64 voll garantiert. Er knackt es nicht ganz. Er bleibt so ein bisschen unter dem, was er wollte. Und die Saints wirken zumindest jetzt im ersten Moment relativ als die Gewinner dieses Deals, denn das, Christian, was du ja auch häufig sagst, trifft auch da wieder zu. Ich glaube, 2021 ist er relativ leicht, wie du immer so schön sagst, cutbar, beziehungsweise relativ teamfreundlich cutbar.
Ja, und auch hier war es wieder so, dass er auch nicht so viel Leverage hatte. Natürlich hatte er nur noch ein Jahr, bis er in eine wahre Free Agency reingelaufen wäre, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht. Aber er war halt kein Free Agent und jetzt hat er halt im Prinzip das übliche Spiel weitergetrieben und das Average per Year ein bisschen hochgebumpt, ne, weil er wieder quasi der höchstbezahlte Wide Receiver jetzt im Moment ist oder aller Zeiten, je nachdem. Ist er natürlich auch, weil das Cap immer steigt. Aber praktisch ist er halt nicht in diesen Elite-Club reingekommen von Spielern, die halt einen deutlich höheren Prozentsatz am Salary Cap als Gehalt ausgeschüttet bekommen haben. Insofern hat er einen relativ üblichen Deal abgeschlossen. Ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, fand ich.
Ja, ich fand's auch, beziehungsweise 2020, Entschuldigung, danach, wenn er, glaube ich, 28 Jahre ist, das wäre der erste mögliche Punkt, wo die Saints dann auch sagen könnten, nee, Je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt. Also das hat mich schon überrascht, die Garantien und vor allen Dingen auch das, was am Ende der Vertrag bedeuten könnte für ihn, vor allen Dingen auch in der Zukunft, fand ich dann auch bei weitem nicht das, was man irgendwie erwarten konnte. Zumindest hat sich Michael Thomas und sein Agent ja auch ganz relativ klar positioniert, das, was du angesprochen hast. Es müssen jetzt quasi die neuen Maßstäbe gesetzt werden für ihn in diesem Vertrag und im Grunde genommen wurde es nicht getan. Es ist ein relativ, man muss wirklich sagen, im Gegensatz zu den letzten Wide-Receiver-Verträgen, wenn man quasi das Wachstum des Salary Caps mit einbezieht, nur nicht mal der Top-Vertrag.
Nee, natürlich nicht.
Und das ist schon irgendwie so ein bisschen strange für ja auch den Receiver, der ähnlich wie Brady auf der Quarterbacks-Position von den Receivern in den letzten Jahren am meisten das Spiel auch dominiert hat auf seiner Position und auch am besten gespielt hat und die besten sozusagen Daten mitgebracht hat, um sie auf den Tisch zu legen und zu sagen, hier, deswegen muss ich so gut so bezahlt werden.
Ja, er hat auch die meisten Catches in den ersten 3 Jahren eines Wide Receivers in der NFL aller Zeiten hingelegt. Ne? Also ich glaube, 321 hatte er da und der nächste, der danach kam, lag irgendwie bei auf jeden Fall 200 irgendwie. Also insofern schon auch eine besondere Leistung, die er ja am Ende dann nicht ganz aufs Papier bringen konnte. Ich meine, das ist dann auch wieder die Situation nach 3 Jahren. Ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt hatte er ungefähr 4 Millionen verdient in der NFL. Und wenn dann so ein Signing-Bonus von, wie viel waren es jetzt am Ende, 20 Millionen locken, dann wird es, glaube ich, auch einfach schwierig, ne? Dann da stark zu bleiben und zu sagen, okay, ich warte jetzt, bis ich gefranchise-tagged werde, um dann mir eine bessere Situation zu erarbeiten. Vor allen Dingen halt auch unter der Betrachtungsweise, dass dieses Stigma der Verletzung, die das früher in der NFL durchaus eine Rolle gespielt hat. Aber wenn sich heute ein Spieler das Kreuzband reißt, in einem Vertragsjahr, also wo er in seinem letzten Jahr im Vertrag ist, dann heißt das eben nicht mehr unbedingt, dass er im nächsten Jahr so einen Prove-Deal unterschreiben muss, sondern dass er auch einen großen Deal bekommen kann. Wie, ich glaube, Sammy Watkins kam doch auch von einem Kreuzband zurück, oder?
Oh, da, ja, zumindest von einer Verletzung. Ich weiß nicht, ob es ein Kreuzband war damals.
Und Alan Hearns war doch, glaube ich, auch.
Vielleicht hat er sich auch einfach.
Alan Hearns hatte ein Kreuzband gehabt, nachdem er dann.
Vielleicht hat er sich auch einfach nur die Füße verbrüht.
Möglicherweise. Insofern, ich bin da ein bisschen traurig drum, dass quasi dass so wenig Spieler sich in eine gute Position bringen und dann.
Ja,
aber,
gut, aber
das lässt sich auch leicht sagen.
Ja,
ne?
es lässt sich sehr leicht sagen.
Wenn mir jemand 20 Millionen vor der Nase rum, wie so eine Möhre quasi vor der Nase rumhalten würde, so ja. 20 Geldkoffer quasi, dann weiß ich auch nicht, ob ich sagen würde, ja gut, okay, ob es jetzt 20 Millionen oder 25 Millionen oder 30 Millionen garantiert sind oder so.
Ich würde auch noch seine 3 Millionen, die nur noch garantiert sind in 2021 von seinem Deal, würde ich nehmen. Als Komplettvolumen, von daher ist es
ja,
relativ.
Ja gut, aber wir sind ja auch nicht der Maßstab.
Nee, das stimmt leider.
Nee, wir würden ja auch kostenlos als Balljung arbeiten.
Ja, du. Ich würde mit Barry Sanders Flag Football spielen und dann mit Mrs. Ford lunchen gehen. Aber,
Willst du auch versuchen, ihm Ball an die Augen zu werfen?
Nein. Das würde ich auf jeden Fall nicht. Mike Thomas. Okay, ein bisschen schade aus einer Spielerperspektive auf jeden Fall für die Saints. Natürlich eine gute Situation, dass sie das so teamfreundlich wie möglich halten konnten, vor allen Dingen auch, was die Zukunft angeht.
Aber wir wissen jetzt auch ungefähr, worauf Cooper zielen wird, ne? Denn er wird sicherlich irgendwo zwischen den 18 Millionen von Antonio Brown zielen und den 19,25 von Thomas.
Ja.
Also ich glaube, da um die Geschichte wird Jerry Jones nicht herumkommen, glaube ich.
Was krass ist, ne? Wenn man das mal vergleicht, aber okay, also.
Ja, es ist immer das Problem, dass der beste Wide Receiver kann Vertrag unterschreiben und die Top 10 Wide Receiver danach nehmen halt diesen Vertrag als Benchmark, wenn sie in die Verhandlung gehen. Ne? So
ja, aber das ist so stumpf, ne? Einfach.
Ja, aber weil halt auch nie die Besten wirklich auf den Markt kommen. Das ist halt das Problem in der NFL, ne?
Ja, so richtig auf den Markt, ja, das stimmt. Ja. Andere Receiver können wir vielleicht auch mal im Zuge dessen noch erwähnen. Und zwar Jordy Nelson hat einen Tagesvertrag unterschrieben, um als Packer in den Ruhestand zu gehen. Der langjährige Packer, der dann den kurzen Stint hatte mit den Oakland Raiders, der ja auch, das funktionierte nicht so ganz. Also er beendet seine Karriere als Packer noch einmal. Dann Cameron Meredith, der von den Saints rausgeworfen wurde. Es hat sich mit den Patriots geeinigt, ist da aber auf die PUP-List gekommen, sprich auf die Physically Unable to Perform-Liste. Michael Crabtree hat mit den Arizona Cardinals einen Deal gezeichnet und Des Bryant Christian hat gesagt, er wird in naher Zukunft kein Football spielen.
Da bist du falsch informiert. Was? Crabtree?
Crabtree?
Hat's eben nicht?
Nein, Crabtree hat sich mit den Arizona Cardinals geeinigt auf einen Vertrag?
Nein.
Nein?
Nein.
Hat er nicht?
Crabsheet hat das berichtet, aber es war falsch. Oder wie war das?
Ich weiß es nicht. Ich habe das
nicht.
Von irgendjemand anders gelesen.
Es sei denn, das ist jetzt vor kurzem passiert. Von wann ist denn der Info?
Ich habe keine Ahnung. Von vor zwei Tagen oder so?
Nee, also die Sache war die, so wie ich das verstanden habe, ist, dass Crabtree zu den Arizona Cardinals zu einem Workout, ominösen Workout quasi hingeflogen ist. Zwei andere Receiver waren auch noch da, so quasi als Konkurrenz oder wie auch immer. Crabtree hatte den Cardinals gesagt, so ja, ich kann mir vorstellen, bei euch zu spielen. Ist aber am Ende von einer anderen Kompensation ausgegangen. Die Cardinals hatten ihm, glaube ich, 2,5 Millionen angeboten, aber er hatte eher sowas gedacht, dass er so um die 5 Millionen was angeboten bekommt und das war ihm zu wenig. Und dann hat er gesagt, nee, doch nicht.
Ah, du hast vollkommen recht. Ja.
Ja, ja, Felix.
Aber guck mal, es gab die Meldung, ich glaube, ich hatte sie von NBC, dass sie einen Deal gezeichnet haben.
Ja, irgendwie gab es da was, irgendwas war da falsch.
Ja.
Aber
Pro Football Talk hatte berichtet, dass der Deal Montagnacht durch sei. Und alle möglichen haben das dann confirmed wie Schefter und so, aber dann ist er doch Montagnacht dann durchgeflogen, der Deal.
Genau.
Danke für die Korrektur. Also auch er wird vielleicht erstmal so wie Des Bryant demnächst kein Football spielen.
Ich glaube, der ist noch ein bisschen footballfähiger als Des Bryant, auch wenn Des Bryant selber sagt, dass er eigentlich gerade gar keinen Bock hat, Football zu spielen, glaube ich eher, dass ihm die Angebote einfach fehlen und ich glaube, Crabtree, der wird schon irgendwo noch runterkommen.
Ist die Frage, also ich meine, mit Baltimore war sehr, sehr enttäuschend die letzte Saison.
Och, es geht, hat immerhin noch 600 Yards.
Ja, aber...
Und das bei den Quarterbacks.
Das hast du gesagt.
Ich weiß.
Ryan Khalil, den vielleicht manche noch bei All or Nothing zuletzt gesehen haben, vormals Center bei den Carolina Panthers, der, ich glaube, in der letzten Folge ist das, als er und seine Familie tränenreich seinen Ruhestand feiern und verkünden, wurde jetzt aus dem Ruhestand herausgelockt mit ein bisschen Geld und einem Einjahresvertrag von maximal 8,4 Millionen mit den New York Jets. Khalil, der letzte Saison, wie gesagt, das hat man dann so ein bisschen auch sehen können in All or Nothing, eine sehr, sehr gute Saison hatte, nachdem er in dem Jahr davor ja verletzungsbedingt nicht viel spielen konnte, hat alle Spiele gemacht in 2018 und wird jetzt bei den Jets auf jeden Fall vor Harrison wahrscheinlich direkt als Center da starten.
Ja, ein richtig schöner Move für die Jets, denn der Center war ein riesiges Problem im letzten Jahr bei den Jets, die Center-Position. Und sie haben sie irgendwie komplett außer Acht gelassen. Ich bin froh, dass sie die noch angegangen sind. Was heißt froh? Ich bin jetzt kein Fan von den Jets, aber meines Erachtens ein guter Move für sie, auch wenn 8,4 Millionen vielleicht ein bisschen viel erscheinen mögen, aber es ist ein guter Move.
Ja, auf jeden Fall.
Und kann auch Sam Darnold am Ende, glaube ich, auch nur helfen.
Das definitiv, ja klar. Was seine Fähigkeiten angeht, das mit Sicherheit vielleicht auch so ein bisschen dieses Leadership, von dem alle immer hoffen, wenn sie einen Veteran-Spieler unter Vertrag nehmen. Klar, ich glaube, also die 8,4 Millionen, die waren wahrscheinlich einfach zu gut, um weiter in einem Ruhestand zu bleiben. Und dann einfach nochmal mit den Jets für ein Jahr zu unterschreiben. Dante Foreman wurde relativ überraschend von den Houston Texans rausgeworfen. Es gab da viele Berichte, so ein bisschen komisch auch, dass mal wieder Bill O'Brien, der Head Coach der Texans, Probleme hatte, dass sie mehrfach aneinander geraten seien, dass Bill O'Brien auch vor den Medien sehr, sehr häufig ihn quasi gar nicht mehr genannt hat, schon in den Tagen zuvor oder in den Wochen zuvor. was so das sozusagen das Depth-Chart angeht, wie so die Running-Back-Positionsgruppe sozusagen aufgestellt ist bei den Texans. Und
ja, da hat er sich ziemlich schroff gezeigt, ne?
Ja, und dann wurde er eben entlassen. Es ist jetzt insgesamt relativ dünn hinter Lamar Miller bei den Texans. Die Rivalen aus Indianapolis, die haben dann aber nicht gezögert, es sei denn, auch dieser Deal ist durchgegangen, aber ich meine nicht.
Doch, ich glaube, der ist durch.
Der ist durch, ne? Die Indianapolis Colts haben dann Foreman zumindest geholt. Es ist ein großes Problem. Also ich habe eine Sache noch gelesen, dass bisher noch nie ein Running Back wirklich erfolgreich zurückgekommen ist von einer Achillessehnenriss, also Achillessehnenverletzung im Jahr davor. Foreman ja auch mit einer Achillessehne rausgeflogen. Es wird zu beobachten sein, ob er bei den Colts, die ja auch nicht unbedingt schlecht aufgestellt sind mit Mac und Hines, ob er da einen Shot bekommt auf 53-Mann-Kaderplatz.
Ja, das ist einfach Low-Risk-High-Reward-Geschichte, die Colts machen, denn ehemaliges Drittrundentalent. Es wurde viel, du hast es gerade schon angesprochen, dass Billy O. Probleme mit ihm hatte, aber darüber hinaus wurde immer viel darüber berichtet, dass seine Work Ethic quasi nicht, also zu wünschen übrig lässt, sprich, dass er nicht so hart trainiert, auch out of shape gewesen sein soll. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere.
Das ist aber auch immer so das Standardargument von Teams, ne? Wenn sie, wenn ihnen nichts Besseres mehr einfällt, dann sagen sie halt einfach die Work Ethic, weil das kann halt niemand bestreiten, so, oder beziehungsweise kann niemand widerlegen.
Aber erstmal schlussendlich für die Colts ist es halt überhaupt gar kein Risiko, ne? Ich glaube, haben sie sogar geclaimed von den Waivers? Wahrscheinlich, ne?
Ich denke schon, ne?
Ja, das heißt noch nicht mal Garantien in dem Vertrag drin. Das heißt, im Prinzip können sie das Training-Camp spielen lassen und verlieren dadurch keinen Cap-Space, wenn sie sich dann am Ende entscheiden, so, oh nee, doch nicht, geh mal woanders hin. Also insofern, ja, ist halt mal wieder ein gutes Zeichen dafür. Er wurde in 2017 gedraftet. Solange du nicht in der ersten Runde gedraftet wurdest, vielleicht noch in der zweiten Runde, je nachdem, bist du halt sehr, sehr schnell deinen Job los. Ne? Also man hat ja schon manchmal das Gefühl, dass ein Second-Round-Pick und ein Third-Round-Pick irgendwie vielleicht doch bessere Chancen haben, quasi sich zu etablieren in einem Team. Aber rein vom Salary-Cap her ist das nicht der Fall. Kann schon eher daran liegen, dass man quasi dem Talent noch mehr Chance geben will, das man gesehen hat, aber kann sehr schnell raus sein in der NFL.
Ja, ich glaube auch. Also gerade diese Midround-Spieler, die haben es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Die haben zwar den einen Vorteil, dass sie vielleicht jemandem, der später gedraftet wird, etwas mehr Spielzeit bekommen von Anfang an, wenn alles gut passt. Aber hinten raus ist es wirklich so, dass häufig eher die Spieler entweder First-Round-Picks, wenn alles passt, oder eben auch die späteren Picks im Draft deutlich längere Karrieren haben. Also das ist so manchmal einfach mein Gefühl, weil es eben auch leichter ist, das technisch umzusetzen mit denen. Aber
Sind doch billiger, ne?
Ja, eben.
Ja, beziehungsweise ja, auch nicht unbedingt.
Also es sei denn, sie drehen irgendwann total auf, aber so eine Standardkarriere in der NFL, wenn du
1,3 Jahre.
Ja, in der dritten Runde Running Back.
Running Backs 1,5.
Wie lange ist wohl noch die Karriere von Andrew Luck, wo wir gerade über Colts gesprochen haben? Ja. Er wieder so ein bisschen das täglich grüßtes Murmeltier, auch in diesem Jahr wieder, was das Training Camp angeht, stark limitiert. Man sieht ihn irgendwie nur so ein bisschen nebenher joggen und mal irgendwann ein paar Tennisbälle so werfen, aber sonst passiert nicht viel und jetzt werden natürlich wieder die Gerüchte, Küche brodelt dann schon wieder, was ist mit der Schulter? Er ist nicht beschwerdefrei, wie gut kann das ausgehen für die Colts, Christian, von denen du ja sehr viel hältst diese Saison?
Also solange Jim Irsay nicht sagt, dass er verspricht, dass Luck in Woche 1 spielt, habe ich eigentlich kein Problem im Moment.
Warum?
Weil er da im Vorfeld ja schon mal Sachen versprochen hat, die er nicht einhalten konnte.
Okay.
Es ist noch auch noch nicht unbedingt problematisch, aber man muss halt auch realistisch sein und sehen, wenn sich halt Verletzungen immer wieder häufen oder nicht, dann kommt halt irgendwann das Siegel Injury Prone und dann wird es halt gefährlich, aber bei Andrew Luck bin ich da noch nicht so weit, da irgendwelche Sorgen zu haben.
Hast du nur nicht. Glaubst du, dass er fit sein wird, dass er die Saison auch durchspielen kann, wenn alles gut läuft?
Sorgenlevel ist von 1 bis 10, liegt es vielleicht bei 4 oder so bei Andrew Luck.
Das ist gut, weil für alle, die Christians Sorgenlevel kennen, ist das eine unglaublich schlüssige Aussage. Wie ist dein Sorgenlevel, was Trent Williams angeht? Den Tackle, wir haben jetzt mehrfach auch schon über ihn gesprochen, Tackle von Washington, der ja auch seinem Team schon mehrfach gesagt hat, er möchte gerne getradet werden. Dieser 1. Juni-Datum, was wir auch häufig in den Spezialfolgen schon erklärt haben, das war für ihn schon immer ein Punkt, wo er gesagt hat, er möchte getradet werden, er möchte das Team verlassen. Washington es eben nicht zulässt. Wir haben über diese falsche medizinischen Einschätzungen gesprochen, die das Team getroffen hat. Was man jetzt hört, und das ist natürlich nicht unbedingt schön zu hören, ist, dass das Team aktiv darüber nachdenkt, ihn quasi zu bestrafen für Nicht-Teilnahme am Training Camp. Das kann bis zu 1 Million Trent Williams kosten, wenn sie das wirklich durchdrücken möchten. Häufig wird es nicht gemacht und nur als sozusagen Machtwort so ein bisschen von den Besitzern und von den Teams genutzt. Bei Trent Williams bin ich mir da momentan nicht mehr so sicher, ob Washington nicht doch diesen Kurs fahren wird bei ihm.
Es ist halt schwierig einzuschätzen, weil das dominante Ding, warum er aus dem Team raus will, ist, dass er sich betrogen fühlt von den Teamärzten. Und da kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, das Vertrauensverhältnis ist zerbrochen, ich möchte hier raus. Ist auch sehr gut nachzuvollziehen. Es gibt noch so eine andere, durchaus deutlich schwächer wahrzunehmende Stimme, ist, dass er auch gesagt hat, er will einen neuen Vertrag haben, also einen Payraise. Dann kommt natürlich immer ganz schnell die Verknüpfung, okay, er schiebt den Ausstand quasi, um sich eine Vertragsverlängerung zu erstreiten. Halte ich aber tatsächlich eher für eher unwahrscheinlich, beziehungsweise unwahrscheinlich her, denn ich glaube, er will wirklich einfach raus. Das fing ja auch, glaube ich, schon im Januar waren ja auch schon die ersten Meldungen darüber. Das heißt, es ist jetzt auch nicht unbedingt klassisch die Zeit, wo man quasi anfängt, Stunk zu machen, um sich auf eine Vertragsverlängerung vorzubereiten oder sich in eine gute Position zu bringen. Insofern kann ich mir schon gut vorstellen, dass er anfängt, wirklich die auch in die Saison hinein auszuhalten, Holdout zu betreiben, also dem Team fern zu bleiben. Und dann ist natürlich die Frage, was kann Washington für ihn kriegen? Welche Teams sind interessiert? Man hört immer mal wieder, dass sie quasi schon Anrufe annehmen, aber ihn nicht aktiv anbieten und bla und bla und bla und was das alles immer heißt. Was kann er bringen als Trade Value? Habe schon was von einem First-Round-Pick gehört, da habe ich gedacht, so, wow, ja gut, Offensive Tackle, 32 Jahre, der kann durchaus noch ein paar Jahre spielen, aber First-Round-Pick fand ich doch schon relativ hochgegriffen. Ist alles nicht so leicht. Ist eine vertrackte Situation. Am Ende muss Washington wissen, was sie wollen. Sind sie bereit, ihn loszuwerden? Oder sind sie bereit, ihn loszuwerden, aber nur, wenn eine gewisse Kompensation erreicht wird in Form von einem hohen Draft-Pick?
Ja, zumindest ist da ja auch wirklich das, was du angesprochen hast, einfach ein großer Faktor, dass er nicht einfach nur den Vertrag will, wie Spieler, über die wir eingangs sprachen, dass er nicht einfach nur dieses, ich möchte mich wertgeschätzt fühlen von dem Team, sondern dass er einfach da einfach nicht mehr hin möchte. Also, dass wirklich das Verhältnis so zerstört ist, dass er sagt, er möchte nicht mehr Teil dieses Teams sein und schon gar nicht in einer Saison, in der er dann vielleicht auch wieder unter Umständen in die gleiche Situation kommt, dass er von den Teamärzten beispielsweise untersucht werden müsste oder dass irgendwie Verletzungen etc. auftauchen. Und da hat er einfach überhaupt gar kein Vertrauensverhältnis mehr und möchte deswegen definitiv raus. Die Frage ist, warum sollte Washington nicht irgendwie versuchen, das dann auch zu realisieren? Denn ich glaube nicht, dass er dem Team wirklich mit vollem Einsatz willig da auf der Left-Tackle-Position beistehen wird mit ihrem wahrscheinlich Rookie-Quarterback, den sie dann da stehen haben. Das erklärt sich mir nicht so wirklich. Also ich würde versuchen, ihn jetzt auch zu traden. Was du gerade sagtest, was das bedeuten soll, man nimmt das Telefon an, aber man verkauft ihn nicht irgendwie aktiv, das ist irgendwie so, ja, keine Ahnung. Also
man versucht halt eher so eine oder eine Beckham-Situation zu kreieren und eben nicht in so einer Antonio Brown-Situation gefangen zu sein.
Also das ist die Frage, welche Situation jetzt so viel besser ist, ne? Also,
ja gut, bei der einen hat man halt Marktwert quasi bekommen und bei der anderen nicht. Ja, es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte mit Duane Brown, der in, war das in 2017 bei den Texans auch sehr lange einen Holdout betrieben hat, bis tief in die Saison hinein, vielleicht bis Woche 8 oder 9 oder so, und dann wurde er Seattle, quasi getradet,
ja,
ne?
Ja.
In dem Moment, wo er sich zurückgemeldet hatte. Also er hat das wirklich geschafft, das durchzusetzen von den Texans weg hin zu den Seahawks. Ja, es wird mich bei Trent Williams am Ende auch nicht wundern, denn er hat halt eben alle Chips in der Hand im Prinzip. Also er hat keine Geldprobleme, er hat schon genug Geld in seiner Karriere verdient. Er ist relativ alt, er wird sicherlich auch selbstsicher sein in dem, was er da empfindet. Und dementsprechend könnte das eine lange Geschichte werden und man wird sehen, ob Washington ihn ernst nimmt und Alternativen hat.
Ja, und vor allen Dingen wird wahrscheinlich, wenn es bei irgendeinem Team auf einmal unglaublichen Bedarf gibt aufgrund einer Verletzung, da vielleicht dann auch so ein bisschen die Kompensationskasse lockerer bei dem Team und die werden dann vielleicht...
Isaiah Wynn bei den Patriots?
Ja, irgendein Team, was dann definitiv in der Saison ist und sich als Contender sieht und auf einmal fällt der Left Tackle aus, dass sie dann sagen, okay, jetzt müssen wir wirklich all-in gehen, um die Saison irgendwie noch am Leben zu halten und zu retten und dann eben Washington etwas anbieten, was jetzt vielleicht momentan noch niemand anbietet, weil einfach die Situation noch so ungewiss ist. Eine Nachricht haben wir noch, Christian, aus dem Lazarett, und zwar James Onwalu von den Jacksonville Jaguars Linebacker wird die komplette Saison wahrscheinlich verpassen aufgrund einer Knieverletzung. Ich vermute mal, dass es dann auch ein Kreuzbandriss ist oder ähnliches. Doug Marrone, der Coach, hat zumindest gesagt, dass er nicht mehr spielen werden kann in diesem Jahr. Was für die Jaguars jetzt nicht natürlich der größte Name ist auf der Linebacker-Position, aber wenn man bedenkt, dass Tavon Smith ja die Saison, ich sag mal, aussetzt, dann haben sie in der dritten Runde ja Quincy Williams geholt, der aber momentan auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen hat, ist es auf jeden Fall schon mal ein Verlust für die Jaguars, die auf der Linebacker-Position spätestens nach Tavon Smith ja einen herben Rückschlag einstecken mussten. Bin ich gespannt. Also ich erwarte ja relativ viel von Jacksonville, zumindest auch was in der Defense ist, dass sie da zurückkommen zu dem, was sie vor 2 Jahren gezeigt haben. Jetzt auf jeden Fall kein guter Zeitpunkt, auch wenn er vielleicht nur ein hinterer Reihe Spieler ist.
Ja, ich bin mir, ja, ich weiß nicht, ich kann Jacksonville nicht so richtig zuordnen und habe da auch wieder eine andere Meinung als du. Aber ist auch gut, dann kann am Ende, hat auf jeden Fall einer von uns beiden am Ende recht. Ist doch eine schöne, schöne Position.
Das ist eine sehr schöne Position. Eine Sache, Christian, über die ich noch sprechen wollte, die mich auch so ein bisschen belustigt hat, beziehungsweise eigentlich macht sie mich so ein bisschen traurig auch, ist, obwohl traurig ist das falsche Wort, sie ist ein bisschen ängstlich, schaue ich denn der neuen Saison entgegen, denn wir haben jetzt ja in dem ersten Spiel, was wir sehen durften im Hall of Fame Game, die erste Pass Interference Challenge gesehen von den Broncos, die da eine Defensive Pass Interference gechallenged haben und eben ja nicht geglaubt haben, dass das Defensive Pass Interference war, und dann hatten wir zum ersten Mal, wie gesagt, jetzt diesen neuen Fall. Ich muss sagen, als ich mir die Wiederholung angeguckt habe, ich fand, es war keine Pass Interference und trotzdem blieb der Call bestehen.
Oh. Clear and obvious, Felix.
Ja,
clear and obvious.
Clear and obviously. dann geht es ja noch weiter. Also wenn du auf dem Video siehst, dass clear obvious, glaube ich, irgendwie signifikant der Receiver behindert wird in dem Prozess des Ballfangens. Ich fand, das wurde er nicht in dem Fall. Also man kann sich das Video angucken.
Ja, aber es muss halt klar und offensichtlich sein, dass, also ja, es ist, ich meine, was wollen wir da grundsätzlich drüber reden? Die Regel, das wird sich doch sowieso mindestens noch 5-mal ändern, auf welcher Grundlage das gepfiffen wird und overturned wird.
Ja, aber was für mich halt so da stehen bleibt, ist halt einfach das Problem, dass diese Pass Interference sowieso schon so aufgelockert wurde zugunsten der Offense, dass es immer weitergeht. Und dieses Play, über das dann gechallenged werden musste, vor 5-6 Jahren, hätte sich niemand drüber aufgeregt, da wäre niemals eine Flagge geflogen. Und jetzt ist es so und für mich entwickelt sich halt einfach eine Langweiligkeit, was das Passspiel angeht und vor allen Dingen auch, was die Möglichkeit der Defense angeht. Und ich bin kein Fan von dem Punkte um auf alle Kosten, Hauptsache Punkte, Hauptsache viele Touchdowns, Hauptsache viele Receiving Touchdowns, Hauptsache viel wenige Incompletions, wirklich viele Completions. Also ich bin kein Freund davon, weil es für mich total langweilig wird und ich auch solche Spiele, die viele gefeiert haben im letzten Jahr, wie, keine Ahnung, Kansas City gegen Rams, so spannend nicht finde, wenn du halt einfach weißt, dass im Grunde fast mit jeder Possession gescored werden kann.
Das geht mir grundsätzlich auch genauso ähnlich, weswegen ich nie einen Zugang zu Basketball bekommen habe, weil mir da der einzelne Korb, der einzige Punktgewinn quasi zu unwichtig war. Das war immer das Problem, das ich mit Basketball und auch mit anderen Sportarten hatte, die so Highscoring waren. Ich weiß es nicht. Ich würde da zu Vorsicht raten. Ich denke, dass das durchaus, das kann auch nochmal irgendwann mal wieder ein Trend zurückgehen. Ne? Also wir haben immer Trends in der NFL. Jetzt sicherlich auch durch Fantasy, durch die Vermarktung der Spieler selbst, gibt es halt diesen starken Offensive Fokus und viele Fans wollen halt auch die Offensive, das sieht man ja auch immer wieder. Wer weiß, wie das ist, wer weiß, ob da nicht auch mal wieder ein bisschen zurückgerudert wird und es geht halt sehr schnell. Du musst halt im Prinzip nur eine Regel ein bisschen auflockern, vielleicht ein bisschen länger Kontakt haben oder stärkerer Kontakt ist innerhalb der ersten 5 Yards erlaubt oder so und schon ändert sich das Spiel wieder grundlegend. Wer weiß, ob jetzt nicht wieder mehr One-Game kommt, weil die Coaches merken, dass die Defenses werden immer kleiner, ne, okay, Linemen jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber die Linebacker werden kleiner, man hat eher so Hybrid-Safeties, die dann in der Box stehen, die kann man besser überlaufen. Jetzt lass uns doch einfach wieder Ground and Pound machen, Rex Ryan-mäßig da durchmarschieren. Schon hast du mehr Laufspiel, das Passspiel wird dann wieder weniger wichtig und dann ist es eine Copycat-League, weil einer hat damit angefangen und dann machen alle anderen Teams nach und schon sieht das alles wieder ganz anders aus. Muss aber natürlich auch nicht passieren.
Es wäre schön, wenn es so wäre. Also ich nicht, dass ich jetzt sage, ich möchte nur Ground and Pound sehen, aber ich möchte halt einfach kompetitiven Sport sehen und ich möchte halt wirklich sicherstellen, dass sowohl Corner als auch Receiver die gleichen Rechte haben, sich quasi um den Ball zu kümmern. Also wenn also der Ball,
Football ist keine Demokratie, Felix.
Ja, leider nicht.
Freie, geheime und gleiche Wahlen gibt es doch nicht.
Weil manchmal siehst du ja einfach die Receiver, die sich einhaken, die dann versuchen, wenn sie sehen, der Ball kommt zu kurz, die Interception zu verhindern, indem sie in die Arme greifen vom Corner und
ja.
Ich finde es halt einfach schade und ich hoffe.
Ja, wobei das ist dann ja eigentlich meistens auch wieder erlaubt, weil dann kämpft er ja um den Ball, ne?
Ja, ja, das ist okay. Also um den Ball kämpfen darfst du, aber nur wenn du Receiver bist.
Ja gut, nein, der Verteidiger darf es ja auch, aber das Problem ist, der Verteidiger sieht den Ball halt deutlich seltener als der Receiver, weil er in der Regel halt den Rücken zum Ball hat, ne?
Ja.
Aber ja, ich weiß nicht, also ich
kannst du ja dann... Kannst du ausführlich mit Carson Wentz besprechen, wenn du an der Seitenlinie stehst und ihm sein Handtuch trocknest.
Genau. Und den Schweiß von der Stirn tupfen.
Genau. Und fragen, ob er noch was zu trinken will, dann ihm das durch die Face Mask durchschieben. Und er spuckt sie dann zurück auf die Füße.
Oder ins Gesicht, weil er doch so, weil er doch so ein unfreundlicher Typ sein soll.
Stimmt.
Gemessen an den Gerüchten, die daraus sickern.
Absolut, absolut. Deswegen ist Nick Foles auch heilfroh, dass er jetzt endlich in Jacksonville ist.
Genau.
Ja. Das war's soweit. Es sei denn, Christian, du hast noch ein Bonbon, was du uns zum Besten geben möchtest.
Ja, alles gut soweit. Haben wir die Stunde auch wieder geknackt hier.
Gott sei Dank. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Uns hat es wie immer gefallen. Bewertet uns gerne iTunes, lasst eine Sternebewertung, Kommentar da. Darüber freuen wir uns sehr. Und ansonsten bleibt uns nichts anderes, als euch eine wunderschöne restliche Woche zu wünschen. Schöne Preseason-Spiele, wenn ihr sie schaut. Und dann bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.